Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, herzlich willkommen. Wir schauen auf den Protest deutscher Synchronsprecher, die momentan ihre Arbeit dem Streamingdienst Netflix verweigern. Denn die neuen Verträge beinhalten die Nutzung ihrer Stimmen für die KI. Barry Kosky hat in Berlin eine beliebte Oper von Dmitri Schostakowitsch inszeniert. Heute Abend war Premiere von Lady Macbeth von Mezensk, ein dunkles Werk über eine mordende Frau. Und mit ein paar Tagen zeitlichem Abstand hier bei Fazit nochmal ein Blick auf den Entwurf für ein Regierungsprogramm, den die AfD in Magdeburg vorgelegt hat. Statt kultureller Diversität geht es darin viel um das Deutschsein, in Anführungszeichen. Wir fragen auch nach konkreter Umsetzung im Falle einer Regierungsübernahme der Rechtsaußenpartei. Wie rechte Regierungen in das Kulturschaffen ihrer Länder eingreifen, ist mittlerweile um uns herum zu spüren, zu sehen. Länder wie Polen oder Ungarn in Europa haben es vorgemacht, die USA treiben es gerade voran. Es geht um nationale Werte, um ideologische Kontrolle, Umschreibung der eigenen Geschichte, generell einen antimodernen und anti-emanzipatorischen Kurs. Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit standen hierzulande hingegen immer hoch im Kurs, aber schon länger gibt es ja Anzeichen für einen Umschwung. Wie er sich direkt aufs kulturelle Leben auswirken könnte, käme die AfD auf den nächsten Landtagswahlen an die Regierung. In Mecklenburg und Sachsen-Anhalt ist sie nach Umfragen ja stärkste Kraft. Das hat die Partei in dieser Woche schriftlich vorgelegt. Der Generalintendant des Stadttheaters Magdeburg, Julien Chavard, äußerte sich vor ein paar Tagen hier bei Fazit schockiert, obgleich er dort in Magdeburg den Wandel natürlich schon länger beobachtet.
Und wir sind auch sehr überrascht, dass sich eine Partei in die Spielpläne einmischen möchte. Das wäre wie wenn zum Beispiel eine Partei würde die Zusammensetzung der FC Magdeburg machen und würde dann entscheiden, wer deutsch genug oder nicht deutsch genug ist, um auf dem Feld zu sein. Da ist so eine rote Linie überschritten und das lehnen wir natürlich ganz deutlich ab.
Ja, die Theater in Ostdeutschland spüren solche Versuche der Einflussnahme der AfD schon länger. Aber was in diesem Papier drin steht, geht natürlich weit über die Theaterarbeit hinaus. Mein Kollege Nils Schniederjan, der beschäftigt sich intensiv mit der Rechtsaußenpartei und hat den Entwurf gelesen. Hallo Nils.
Hallo.
Im Allgemeinen spielt Kultur bei solchen Parteiprogrammen erstmal eine, ich sag mal, untergeordnete Rolle. Aber wenn es um so eine ideologische Wende, einen Wandel geht, dann wissen wir ja aus den anderen Ländern ja schon, der setzt am kulturellen und gesellschaftlichen Leben an. Gilt das auch für die AfD-Formulierungen?
Ja, das gilt auch für die AfD. Die Kultur spielt hier in diesem Entwurf wirklich eine enorm wichtige Rolle und das ist vielleicht auch das Interessanteste und schon auch Neue an diesem Entwurf. Also die Kultur gilt, so schreiben sie es da, schon als Grundlage für alle weiteren politischen Ziele, die man so umsetzen möchte. Und damit übernimmt die Partei auch eine der entscheidenden neurechten Thesen, die in den vergangenen Jahren immer wieder versucht wurden, von Vorfeldorganisationen in diese Partei auch zu bringen. Nämlich, dass erstmal der Kampf um die Kultur, der Kampf um die Köpfe gewonnen werden muss und alles andere, alle praktischen, realpolitischen Veränderungen dann erst darauf folgen. Und für die AfD bedeutet das eben, dass man den Kampf führen sollte gegen, so schreiben sie es, den Nationalmasochismus. Und das heißt, für eine Kulturpolitik, die, Zitat, den Deutschen ihr Selbstbewusstsein zurückgeben muss. Und das sei dann eben so eine entscheidende Voraussetzung für eine Wende der gesamten Politik, die sie sich dann auch sonst vorstellen. Und damit versteht die AfD in Sachsen-Anhalt, laut dem Entwurf, der, du hast es gesagt, noch beschlossen werden muss, aber zum ersten Mal als eines der ganz zentralen Politikfelder, die sie verändern wollen.
In dem Entwurf heißt es dann ja zum Beispiel, man wolle die Förderung antideutscher Kunst und Kultur einstellen. Mike Reichel, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Magdeburg, der sprach im Deutschlandfunk von einem Kulturkampf sondergleichen und von Zensur.
Ja, also in den Augen der AfD bedeutet natürlich deutsche Kultur oder Kulturpolitik ja vor allen Dingen Betonung und institutionelle Förderung rein deutscher Geschichte und Identität, vor allen Dingen positiver Geschichte, also das wehrhafte deutsche Volk von 1813, das den ausländischen Aggressor zurückschiebt, das gehört mit hinein. Und vor allen Dingen jede Strömung, die als nicht deutsch oder gar multikulturell interpretiert werden könnte, wird abgelehnt.
Ja, jetzt müssen wir natürlich fragen, wie will die AfD so etwas denn umsetzen? Also wir haben ja in der Vergangenheit schon versuchte Einflussnahme auf Theater und so weiter kennengelernt. Aber gibt es da Ansätze und Formulierungen, wie man da vorgehen will?
Ja, also es gibt so ein paar konkrete politische Vorhaben, die Sie darin nennen. Da geht es dann zum Beispiel darum, die aktuelle Kampagne Modern Denken der Landesregierung umzustellen und durch eine Kampagne mit dem Namen Deutschdenken zu ersetzen. Das heißt, über Otto den Ersten und Luther aufzuklären statt übers Bauhaus. Es geht außerdem auch um die Erinnerungspolitik und da nicht nur um den Krieg von 1813, sondern zum Beispiel soll es einen Landesbeauftragten für Kriegerdenkmäler geben. Und der soll sich um die Kriegerdenkmäler kümmern, unabhängig davon, welcher Krieg da eigentlich geehrt wird. Also explizit dann auch sollen Soldaten, zum Beispiel auch des Zweiten Weltkriegs, als Verteidiger ihres Landes geehrt werden. Aber was dann so die konkrete Kulturpolitik angeht, was diese antideutsche Kunst und Kultur angeht, die Sie nicht mehr fördern wollen, da ist es schon eine große Frage, die Sie nicht beantworten, wie Sie das eigentlich entscheiden wollen. Also Sie kritisieren, dass auf Theaterbühnen so gut wie keine deutschen Stücke mehr gespielt würden, was so natürlich nicht richtig ist. Aber die Frage ist, wie Sie dann entscheiden wollen, was denn in Ihrem Sinne eine deutsche Kultur ist und was keine deutsche Kultur ist. Sie sagen eben, das Grundgesetz würde zwar eine allgemeine Kunstfreiheit garantieren, aber ja nicht dazu verpflichten, nur auch solche Kunst zu fördern, die eben in ihrem Sinne undeutsch ist. Aber ob es dann eine Behörde gibt, die darüber entscheidet oder nicht, sagen sie nicht, auch weil das vermutlich rechtlich ja kaum umsetzbar wäre. Also in Deutschland darf der Staat eigentlich nicht nach inhaltlichen politischen Kriterien entscheiden, was er fördert und was nicht, indem er dann zum Beispiel sagt, das hier ist deutsch und das ist undeutsch. Und auch darum ist dieser ganze Entwurf dann schon in diesen konkreten Fragen eher vage gehalten, weil konkrete Mechanismen natürlich sofort Verfassungsfragen aufwerfen würden.
Wie ordnest du das insgesamt ein? Ist es nochmal eine Radikalisierung? Also die Partei wird ja in Sachsen-Anhalt bereits seit 2023 vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Genau, also es ist auch schon so, dass vieles von dem, was man da jetzt liest, schon 2021 in dem Programm damals zu finden war. Also zum Beispiel, dass es gegen antideutsche Kunst gehen soll, aber auch die Orientierung an Viktor Orban, auch der Angriff auf die Landeszentrale für politische Bildung, das sind alles Dinge, die hat man auch damals gefunden. Was jetzt schon neu ist, ist dieser explizite Fokus auf die Kultur. Also es ist viel, viel umfangreicher. Vor 10 Jahren in ihrem Landtagswahlprogramm, dem ersten, gab es gerade mal eine Seite für Kulturpolitik. Jetzt sind wir bei 15 Seiten für Kultur- und Medienpolitik. Und man könnte diesen ganzen Entwurf schon, vielleicht nicht radikaler, aber ich würde sagen fundamentalistischer nennen. Also hier soll dann nicht nur an kleinen Schrauben gedreht werden, sondern wirklich Grundlagen gelegt werden für eine langfristige Veränderung der Gesellschaft.
Jetzt gibt es ja immer Leute, die sagen, Ball flach halten. Da werden natürlich auch große Worte, große Töne gespuckt, um sich wieder ins Gespräch zu bringen. Ist ja immer die Frage, wie ernst man es dann nimmt oder wie viel Gewicht man dem gibt. Aber jetzt haben wir natürlich diese Landtagswahlen bevorstehen und diese Umfragewerte dieser Partei, die ja vor ein paar Jahren eben auch noch anders waren. Was denkst du, wie stehen die Chancen, dass das so umgesetzt wird, sollte die AfD im Herbst tatsächlich an die Macht kommen?
Ja, also ich glaube, man muss schon aufpassen, dass man nicht auf die Rhetorik reinfällt, die jetzt die AfD gerade selbst hochhält, nämlich dass sie quasi schon die Regierung in der Hand hätten und es jetzt nur noch diese kleine Wahl bräuchte. Aber es gibt natürlich schon das Potenzial, je nachdem, welche anderen Parteien reinkommt, dass sie auf eine absolute Mehrheit kommen. Und dann muss man sagen, vieles von dem, was sie darin fordern, ist schon auch leicht umzusetzen für eine Landesregierung. Die Kultur ist in Deutschland größtenteils Ländersache. Die AfD kritisiert das ja, möchte das ändern, möchte, dass der Bund da ein größeres Zugriffsrecht hat. Aber entsprechend hätte eine Landesregierung da schon relativ viel Handhabe, was so viele kleine Landesprojekte angeht. Gerade der Aspekt der Änderung der Förderkriterien, der ist aber wahrscheinlich derjenige, der den größten Impact hätte und der besonders heikel ist, weil da einfach potenziell verfassungsrechtliche Fragen zur Einschränkung der Kunstfreiheit im Raum stehen und man, glaube ich, nicht davon ausgehen kann, dass man damit durchkommen würde, so ein inhaltliches Kriterium wie die Deutschheit von Kultur oder die Unterstützung der nationalen Identität auszulegen. Aber die Partei lässt in diesem gesamten Entwurf keinen Zweifel daran, dass sie alle Möglichkeiten, die ihr irgendwie gegeben sind, nutzen wollen. In der Präambel schreiben sie nochmal ganz explizit, alles ist möglich mit Ausrufezeichen. Und das kann man schon für viele Menschen, glaube ich, auch als Versprechen sehen. Aber jetzt in den letzten Tagen, seit dieser Entwurf öffentlich geworden ist, wird es natürlich von vielen Akteuren auch als Drohung verstanden.
Mein Kollege Nils Schniederjahn über einen Entwurf für die kulturelle Ausrichtung der AfD. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Vor mehr als 2 Jahren haben Filmschaffende in Hollywood monatelang gestreikt aus Sorge, über kurz oder lang von künstlicher Intelligenz ersetzt zu werden. Das Problem ist auch jetzt überhaupt nicht aus der Welt. Immer wieder gibt es Petitionen. Scarlett Johansson hat schon geklagt und sie sprach gerade erst vor einer Woche wieder vom KI-Diebstahl. Dann nämlich, wenn künstliche Intelligenz mit Inhalten von Schauspielern, vor allem aber eben deren Stimmen, gefüttert wird. Jetzt gibt's auch in Deutschland einen Protest. Es arbeiten momentan Synchronsprecher nicht mehr für Netflix-Produktionen. Da geht es um neue Verträge und Klauseln, die unterschrieben werden sollen. Und betroffen ist davon auch der Schauspieler und Synchronsprecher Patrick Winczewski, deutsche Stimme von Hugh Grant und Tom Cruise. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, meine Güte, eine so schöne Anmoderation, ist ja fantastisch.
Patrick Winczewski, was genau steht denn in diesem Netflix-Vertragswerk drin, gegen das Sie sich sperren?
Naja, im Prinzip ist es so, dass Netflix unsere Stimmen nutzen möchte für das sogenannte Input. Das heißt, sie wollen sie für interne Zwecke nutzen, um ihre KI zu füttern. Das Output, so versichern sie, soll nicht genutzt werden oder wenn, dann nur eingeschränkt genutzt werden. Und das fragt uns nicht, zumal dieser Handel stattgefunden hat, ohne uns eigentlich wirklich durchgehend zu fragen. Und vor allem ist es so, dass diese Dinge unvergütet stattfinden sollen. Also wir partizipieren von einer Nutzung unserer Stimmen nicht im geringsten.
Was heißt denn intern genutzt bei Netflix?
Naja, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie Stimmen haben, können Sie eine KI damit füttern. Und selbstverständlich wird aus diesem Input, sagen wir mal betriebsinternen Nutzungsvorgang, werden weitere Ableitungen gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich habe selbst an so einem Chatbot jetzt mitgearbeitet, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Und aus dieser Generierung von Stimmen kann man wiederum andere Geschäftsmodelle generieren. Man kann die Stimmen verfremden, man kann sie dann eben für andere Zwecke nutzen, Dokumentation, Fahrstuhlmusik und, ohne dass man das letztlich korrekt nachvollziehen kann. Und das, was suggeriert wird, ist, wir können es nachvollziehen, wir geben euch darüber Auskunft. Aber das ist für uns eine so starke Rechtsunsicherheit und die versuchen wir jetzt im Augenblick auszugleichen.
Das heißt, statt dass man Sie und Ihr Werk schützt, passiert das Gegenteil. Das kann man doch schon so sagen. Oder man versucht, den Weg frei zu machen, Inhalte und Stimmen kostenfrei zu verwerten.
Richtig. Es wird uns suggeriert, wir regeln das, indem wir sagen, wir nutzen den Output nicht. Aber wenn das so wäre, dann bräuchten wir überhaupt gar keine Vereinbarung. Netflix diktiert das. Sie sagt, wer diesen Vertrag nicht unterschreibt, dass wir für die interne Nutzung bereit sind, der arbeitet nicht mehr für uns. Und das ist natürlich keine sehr charmante Lösung. Also wir plädieren dafür, dass wir sagen, okay, wer die KI mit seiner Stimme füttern soll, der kann das, der soll das auch tun können. Aber er muss darüber frei entscheiden. Netflix setzt uns praktisch einen Riegel vor und sagt, wenn ihr für uns arbeitet, dann müsst ihr die Stimme auch hergeben für die interne Nutzung. Und im Falle eines Outputs, naja, da wollen wir mal sehen, wie wir das regeln. Das ist noch nicht ausgemacht und das passt eben vielen, vielen Schauspielerinnen in Deutschland nicht.
Okay, also das heißt intern und Output, ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen, ja. Man würde sozusagen auf Vorrat schon mal die Stimmen nutzen, aber ob man was damit macht als Netflix, ob man das selbst nutzt oder ob man das dann vielleicht verkauft, weiß ich gar nicht, ob sowas geht, das entscheidet sich dann später mal.
Das haben Sie sehr charmant formuliert, das stimmt, das trifft den Nagel auf den Kopf.
Sie haben die Arbeit jetzt erstmal niedergelegt. Wie viele Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich an diesem Protest?
Na, das ist für uns selber noch nicht so ganz durchschaubar. Also ein Großteil der Kolleginnen folgt dieser Bewegung. Und wir mussten ja sagen, das ist von niemandem organisiert, sondern das ist aus der Mitte der Kolleginnen selbst entstanden. Die haben sich selbst formiert, haben gesagt, so jetzt ist Schluss. Von dieser Verweigerung in Anführungsstrichen ist zunächst mal nur Netflix betroffen, aber das auch nicht durchgehend. Es gibt Studios, die bleiben stehen und andere Kollegen haben natürlich auch Angst oder einfach existenzielle Nöte und sagen, nee, wir arbeiten weiter für Netflix. Ein Großteil der Kollegen hält sich jetzt zurück und sagt, nein, wir haben das erst für einen gewissen Zeitraum so gedacht und wir sind uns auch noch sehr im Unklaren darauf, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Wir hoffen auf Gesprächsbereitschaft von Netflix und wir arbeiten ehrlich gesagt auch darauf hin, denn so eine konfrontative Vorgehensweise liegt uns eigentlich nicht. Wir haben jahrelang sehr gerne und viele Produktionen für Netflix gemacht und Netflix ist ja auch wirklich, was die Qualitätsmerkmale von bestimmten Produktionen betrifft, wirklich ein wesentlicher Faktor und auch wirklich eine Bereicherung.
Was passiert denn mit nicht synchronisierten Netflix-Produktionen? Liegen die für den deutschsprachigen Markt dann erstmal auf Eis? Also wenn sie jetzt nicht arbeiten?
Das kann ich selbst nicht so gut beurteilen. Also ich höre jetzt so, dass bestimmte Produkte mit Untertiteln ausgegeben werden. Wir hatten das schon mal bei Corona, war es schon mal so eine ganze Episode, wo das dann einfach nicht zustande kam, ganz bestimmte Synchronisation. Dann hat Netflix die einfach so freigegeben mit Untertiteln. Das kam nicht so gut an bei den Kunden. Das hat sich Netflix wahrscheinlich anders vorgestellt. Und ich weiß jetzt im Augenblick nicht, wie die Pläne von Netflix sind, wie sie mit diesen Verzögerungen, die durch unsere Verweigerung, wiederum in Anführungsstrichen, wie weit das jetzt reicht. Ich habe keine Ahnung. Da fehlen mir wirklich verlässliche Zahlen.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, dass es nicht so gut ankam, denn Synchronisation ist ja, glaube ich, auch ein Phänomen im deutschsprachigen Raum und ich sag mal, in bestimmten Blasen schaut man die Filme ja auch lieber im Original mit Untertitel, ob das jetzt bei Netflix ist, beim Streaming oder im Kino. Ist es immer noch eine Minderheit oder könnte tatsächlich Synchronisation bald sowieso der Vergangenheit angehören? Wie denkt man denn bei Ihnen in der Branche darüber?
Das ist sehr komplex. Man muss einfach sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner sehr klug waren, dass sie gesagt haben, wir bringen den Deutschen mal Kultur bei und wir bringen unsere amerikanische Kultur bei, wir fördern die Synchronisation. Denn das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich die deutsche Synchronisation so hoch entwickelt, dass sie zu einer Art von Kulturtransfer geworden ist. Und ich glaube, dass das nicht so schnell wegzuleugnen und wegzudiktieren ist. Das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Und ich beobachte einfach an der Fangemeinschaft, die es in Deutschland gibt, die ist tatsächlich exorbitant, dass die Leute das auch wirklich so zu würdigen und zu schätzen wissen. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt, sag ich mal, diesen Kulturtransfer, so nenne ich das einfach, gewährleisten, sondern es ist ja eigentlich auch ein Kulturwandel insofern, dass wir Maschinen akzeptieren sollen, die die Verständigung von Mensch zu Mensch ausschalten wollen. Und das ist etwas, was übergeordnet ja hinter allem schwebt. Wollen wir es wirklich, dass Maschinen Verbindungen zwischen Menschen übernehmen? Und meine Antwort ist nein. Ich bin aber kein Gegner der KI-Technologie. Im Gegenteil, ich glaube, dass die KI auf viele Arten und Weisen sehr, sehr nützlich sein kann. Und dass wir aber herausfiltern müssen, wo schaden wir den Menschen und wo nützen wir den Menschen? Und diese Lektion müssen, glaube ich, alle lernen. Großkonzerne, Sprecher, Filmproduktion, Politiker.
Wir merken ja alle, dass die Fortschritte der künstlichen Intelligenz rasant sind. Und es könnte natürlich schon sein, dass irgendwann die Stimmenwiedergabe so perfekt ist, dass wir es einfach gar nicht mehr merken, ob da jetzt eine künstliche Stimme spricht oder Patrick Winczewski, so traurig das ist.
Ja, das ist allgemein, wird das so gesagt. Ich habe da andere Erfahrungen. Der KI-Technologie geht eins ab. Sie macht oder will keine Fehler machen. Sie will nicht das Unsichtbare siegen lassen, sie will es berechenbar haben. Und auch dieses Gespräch, was wir führen, Sie sehen, dass ich stottere, dass ich Suchbewegungen habe in der Sprache, das sind alles Dinge, die wichtig sind im Umgang miteinander. Und genau dieses Fliehende, dieses Originäre, so nenne ich das, das ist das, für das es sich zu kämpfen lohnt.
Der Synchronsprecher Patrick Winczewski über den Einsatz von KI, von künstlicher Intelligenz in der Branche und den Streik gegen neue Verträge bei Netflix. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Schönen Abend.
Seit dem Angriff der USA auf Venezuela am 3. Januar steht das Land etwas mehr im Fokus bei uns als zuvor. Die Situation dort ist politisch wie wirtschaftlich ja sehr angespannt. Der autoritäre Kurs des Regimes hat sich mit dem ökonomischen Niedergang noch verschärft und so wächst auch die Zahl der politisch Gefangenen. Denn wer sich kritisch äußert, läuft Gefahr, verhaftet zu werden. Selbstzensur ist inzwischen zum Alltag geworden. Seit Wochen halten Angehörige von Inhaftierten vor dem berüchtigten Gefängnis El Coide in Caracas Wache und auch hier in Deutschland gibt es Protestaktionen, Peter B. Schumann berichtet.
Protestaktion von Venezolanerinnen und Venezolanern vor einer Woche an der Berliner Mauer. Sie haben ein 200 Meter langes Band mit den Fotos und Namen politischer Gefangener gebildet. Unabhängige Organisationen schätzen deren Zahl auf etwa 1000. Hin und wieder lässt das Regime einige von ihnen frei. Die venezolanische Presse verschweigt jedoch solche Fakten.
Die Zensur hat die Vielfalt der Medienlandschaft beseitigt. Selbst die privaten Radios werden zensiert. Nicht einmal über die Ereignisse vom 3. Januar, die Entführung von Nicolás Maduro, durften sie berichten. Da sich die Radios wirtschaftlich gerade noch über Wasser halten können, vermeiden sie jedes politische Thema.
So der Kulturwissenschaftler Manuel Silva Ferrer. Eine gedruckte Tagespresse existiert nicht mehr. Bekannte Zeitungen wie El Nacional haben sich ins Internet zurückgezogen und enthalten sich jeglicher Kritik an der Regierung. Die wirtschaftliche Notlage des Landes und die politische Repression haben die gesamte Kulturlandschaft ausgezehrt. Kleine Inseln sind übrig geblieben, wie zum Beispiel das Kulturzentrum Trasnocho in der Hauptstadt Caracas. Die deutsch-holländische Regisseurin Solveig Hoogesteijn hat es vor 25 Jahren gegründet.
Trasnocho ist weiterhin offen. Wir sind dabei, die Uhrzeiten zu wechseln, weil die Menschen haben Angst, in der Nacht auf den Straßen zu sein. Also haben wir nur noch Matinees. Vor allem im Theater ist das sehr schwierig, da wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bis zu 3 Vorstellungen haben.
Das Programm des Kulturzentrums ist anspruchsvoll und regierungsfern, bietet außer Theater vor allem Film sowie Kunst und Literatur. Diese Vielfalt ist wichtig in einer Stadt, in der es nur noch wenige Buchhandlungen gibt, die den Niedergang des Landes überlebt haben. Manuel Silva Ferrer.
Doch selbst die großen offiziellen Institutionen wie Bibliotheken und Museen blieben davon nicht verschont und wurden kaum noch finanziert. Deshalb haben die Fachleute sie verlassen und wurden von Regierungsvertretern ersetzt. Da herrscht keine Professionalität mehr.
Andere Institutionen wie der einst berühmte Staatsverlag Monte Ávila wurden auf Linie gebracht.
Monte Ávila gehört jetzt zu einem staatlichen Konsortium und legt gelegentlich alte Titel aus seinem hervorragenden Verlagsprogramm wieder auf, soweit sie ideologisch konform sind. Neu sind offizielle Verlautbarungstexte ehemaliger Präsidenten, wie die Reden von Hugo Chávez oder sogar das Denken von Nicolás Maduro.
Besonders dramatisch ist die Situation an den öffentlichen Hochschulen. Für Maduro galten sie als Störfaktor, weil sie sich nicht dem staatlichen Dirigismus unterwerfen wollten. Also hat er ihnen viele ihrer Privilegien entzogen und deren Etats gekürzt, soweit er das vermochte. Der Literaturwissenschaftler Luis Miguel Isava.
An meiner Hochschule beispielsweise, der Universität Simón Bolívar, wurde ein Militär als Rektor eingesetzt. Die Gehälter sind entwürdigend. Ein Professor mit 20-jähriger Erfahrung verdient nicht mehr als 20 Euro monatlich. Die Hochschulen sind pleite. Die Gebäude marode. Oft fehlt es an Strom oder fließend Wasser. Viele Professoren und Studenten sind ausgewandert. Von meinen Kollegen lebt, glaube ich, nur noch einer in Venezuela.
Die Kultur blühte einst in dem potenziell reichen Land, das von einer korrupten Machtelite völlig heruntergewirtschaftet wurde. Die Gründe nennt Luis Miguel Isava.
Die Regierung hat sich mit loyalen, nicht mit fähigen Leuten umgeben. Außerdem ist jener Teil der Bevölkerung, der in der Kultur und an den Hochschulen arbeitet, gegen die Regierung. Und die griff zur einfachsten Methode und strich diesen Menschen alle Subventionen und Veröffentlichungsmöglichkeiten. Auch dadurch verlor die Hochschule, die Kultur ganz allgemein, ihre Eigentümlichkeit.
Ein Ausweg aus dem Debakel ist nicht zu erkennen.
Peter B. Schumann. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es seit heute für Menschenrechtsaktivisten. Die Übergangspräsidentin Rodriguez hat nämlich eine Amnestie für politisch Gefangene in Venezuela angekündigt. Lady Macbeth von Mezensk von Dmitri Schostakowitsch ist eine der meistgespielten Opern des 20. Jahrhunderts. Ein brutaler Musiktheater-Thriller, düster, sexuell aufgeladen und mit einer schillernden weiblichen Hauptfigur. Stalin ließ das Werk 1936 verbieten. Schostakowitsch, blutjung, lebte fortan in ständiger Angst, vom Regime verschleppt zu werden. Heute ist das Stück ein Klassiker des Repertoires, dem sich jetzt auch Barry Kosky als Regisseur angenommen hat. Unser Kritiker André Mumot kommt gerade von der Premiere aus der Komischen Oper in Berlin. Hallo erstmal, André.
Hallo.
Die Hauptfigur in dieser Oper ist eine dreifache Mörderin, mit der man, wie Barry Kosky in einem Interview gesagt hat, trotzdem mitfühlt. Warum denn? Ist sie ein Opfer?
Nee, ein Opfer ist sie eigentlich erstmal nicht, vor allen Dingen nicht an diesem Abend. Diese Katharina von Amber Braid, fabelhaft dargestellt, darüber müssen wir später noch sprechen, ist eine starke, selbstbewusste Frau an diesem Abend, die einfach in wirklich relativ deprimierenden Verhältnissen lebt in der Provinz mit einem Ehemann, der nicht viel mit ihr anzufangen weiß, einem wirklich sehr, sehr unangenehmen Schwiegervater und wirklich keinerlei Perspektiven. Ganz interessant ist, dass sie hier von Anfang an so mit so einer gewissen rabiaten Aggressivität darauf reagiert. Sie schmeißt schon mal einen Tisch um und wehrt sich auch. Also man spürt an dieser Frau die ganze Zeit, sie will da raus, sie will was anders machen. Und dann verliebt sie sich oder beginnt eine sexuelle Affäre mit einem der Arbeiter ihres Mannes, mit diesem Sergei. Und dann passiert auf dieser Bühne wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, jetzt interessiert mich diese Frau sehr, weil ich plötzlich verstehe, was die will und dass sie wirklich emotional sich was verspricht von dieser Affäre. Und wenn die dann in diese Zwickmühle kommt, dass das aufgedeckt werden soll und sie dann anfängt, sich wirklich stark zu wehren, indem sie nämlich tatsächlich Menschen umbringt, man versteht das zumindest in dieser Oper an diesem Abend.
Das heißt, es geht um mehr als um eine Liebesgeschichte, um Love Story oder um sozusagen eheliche Konflikte. Es geht um existenzielle Fragen?
Naja, schon. Vor allen Dingen um die Frage, wie diese Frau in diesen Verhältnissen irgendwie was aus ihrem Leben machen kann. Darauf muss man nun nicht unbedingt die Antwort geben, indem sie ihren Schwiegervater umbringt oder ihren Ehemann. Aber das, was wirklich das Besondere ist, ist, dass da eine sexuelle Spannung in diesem Stück ist. Also einer der ersten Rezensenten der New York Sun hat mal von einer Pornophonie gesprochen im Zusammenhang mit dieser Oper. Das ist ein relativ berühmtes Zitat, was die Komische Oper jetzt auch ständig überall erwähnt. Zu Recht, weil es da wirklich um sexuelle Bedürfnisse geht.
Ist sie deshalb so beliebt?
Deshalb ist sie zumindest berühmt-berüchtigt gewesen lange. Sie ist auch deshalb beliebt, weil da unglaublich deutlich diese sexuellen Bedürfnisse auch dieser weiblichen Figur ausgesprochen und auf der Bühne gezeigt werden. Das ist keine romantische Geschichte, wirklich nicht. Das ist weit davon entfernt.
Und ist das auch in dieser Inszenierung so, dass es sehr explizit ist?
Ja, es ist explizit. Es ist deutlich. Es gibt ein Bett auf der Bühne, was stark in Betrieb genommen wird. So würde ich das auf jeden Fall mal sagen. Da ist ordentlich was los. Aber da kommen wir dann jetzt vielleicht auch wirklich schon zu der Inszenierung von Barry Kosky. Mhm. Weil was er hier schafft, ist diese eigentlich düstere Geschichte, die auch gern als was sehr Negatives auf die Bühne gebracht wird, im Grunde genommen im wahrsten Sinne des Wortes lustvoll zu inszenieren. Auch mit einer Freude, so schwer das vorstellbar ist. Also diese sexuelle Affäre dieser Frau mit dem Sergei von Sean Penica, fabelhaft gesungen und dargestellt. Aber das ist jetzt erstmal kein sympathischer Typ, das ist ein ziemlicher Angeber, um es mal vorsichtig auszudrücken, der auch Frauen gegenüber sich wirklich ziemlich schäbig verhält. Aber man spürt, dass diese beiden Menschen da auf der Bühne wirklich Lust aufeinander haben. Und das wird auch zugelassen auf der Bühne, dass es nicht sozusagen schon die Tragödie mit in diesem Bett liegt, sondern erstmal geht es da um was anderes. Und das ist sehr freudvoll inszeniert. Das hat mich ziemlich begeistert.
Also hat es auch eine gewisse Leichtigkeit, ja, bei aller Schwere.
Naja, es hat vor allen Dingen eine satirische, groteske Tendenz in der Inszenierung und die kommt aus der Musik. Aha. Und das ist wirklich etwas, was mich heute absolut überzeugt hat, dass im Grunde genommen die Regieanweisungen an Koski kamen von der Partitur von Schostakowitsch. Das ist eine derbe, das ist eine groteske, satirische, brutale Musik, die aber auch wirklich das Leben auskostet. Das ist nicht nur Schwermut und Katastrophe, das ist eine flirrende, auch aggressive Sexualität, die da in der Musik selber steckt und die wird von Koski 1:1 umgesetzt und deshalb wirkt der Abend zumindest in den ersten drei Akten ziemlich häufig wie so eine schwarze Mörderinnenkomödie. Es wurde außergewöhnlich viel gelacht, auch im Publikum und nicht in einem albernen Sinne, sondern weil man plötzlich auch sich mit dieser Frau gefreut hat, dass sie mit diesen wirklich schrecklichen Taten durchkommt. Das ist eine Leistung, die Koski da erstmal zustande gebracht hat.
Ja, also Mitgefühl, Empathie mit
ihr. Auch das.
Vielleicht hören wir jetzt mal einen Ausschnitt, obwohl der, glaube ich, gar nicht so drastisch ist. Aber man hört auf jeden Fall sie.
Ja, also die großartige Amber Braid haben wir hier gehört, die erstmal, das ist eine Szene aus dem Anfang, erster Akt, so eine träge Schwere auch hat in ihrem gelangweilten Leben und aber auch eine große Natürlichkeit in der Art, wie sie das singt, eine Selbstverständlichkeit und dann kommt da so ein flammender Ausbruch und eine wahnsinnig intensive Steigerung und Spannung, die sie da hineinbringt und die sie über diese gut 3 Stunden auch hält und dann wirklich am Ende, wenn das Humoristische dann wegfällt, auch mit einem großen, erschütternden Pathos diesen Abend beendet mit ihrem letzten Mord und ihrem Selbstmord. Und ich muss wirklich nochmal sagen, diese 3 Morde auf der Bühne, also sowas Spektakuläres habe ich selten gesehen. Vor allen Dingen diese letzte Mordszene, da ist sie schon auf dem Weg nach Sibirien und bringt eine Nebenbuhlerin um. So einen Mord auf der Bühne habe ich wirklich noch nicht gesehen. Und da ist Barry Koski übrigens, das liegt ihm offensichtlich, er macht das auch in seinem Musicals, ständig wird irgendwer umgebracht und das macht er, das hat er heute Abend auf eine Weise inszeniert, da lief es mir eiskalt den Rücken runter. Die Amber Braid sitzt da am Ende auf der Bühne im Schneidersitz, hinter ihr singt der Chor völlig ohne jede Emotion, nachdem sie diesen Mord begangen hat. Das werde ich so schnell nicht vergessen, da lief wirklich mir ein Schauder über den Rücken.
André, insgesamt eine Empfehlung, oder?
Absolut, ein wirklich mitreißender Abend, der dieses Stück so nimmt, wie es komponiert wurde. Das hat auch nicht allen gefallen, weil es so viel Humor hatte, so viel bösen Witz und doch ganz bei den Figuren war und stark berührt hat. Also ich bin wirklich restlos begeistert und auch das Orchester und der Dirigent, müssen wir kurz sagen, James Gaffigan hat hier wirklich das Schmutzige, das Dreckige dieser Musik voll ausgespielt und gleichzeitig auch die feinen Töne, die solistischen Momente im Orchester wunderbar zum Glänzen gebracht. Also für mich eine absolute Empfehlung.
André Mumot über die Premiere von Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk an der Komischen Oper. Nächste Vorstellung ist am Freitag, den 6. Februar. Vor 2 Tagen feierte am Deutschen Theater in Berlin das Stück Fake Jews Premiere. Ein Text, in dem es um die Aneignung jüdischer Opferbiografien geht und somit ein Stoff, der viele Ebenen öffnet, alles andere als eindimensional. Und das ist kein Einzelfall auf deutschen Bühnen. Jenseits aller Klischees werden gerade jetzt viele jüdische Themen neu verhandelt, jüdisches Leben anders beschrieben von jungen jüdischen KünstlerInnen. Gerd Brendel mit einem kleinen Überblick über das, was sich da gerade tut.
Theater, Kopie, Theater.
Die neuen deutsch-jüdischen Heldinnen und Helden auf Bühnen in München und Berlin, sie sind unbequem und ihre Bühnengeschichten fangen im realen Nachkriegsdeutschland an.
Wir überlebten!
In East Side Story, a German Jusical, im Berliner Maxim-Gorki-Theater von Lena Brasch, kehren die beiden Schwestern Renate und Gerda aus dem Exil zurück in das zerstörte Berlin.
Eine zerbombte Stadt, Kohlrabi-Beete und Kannibalengesichter.
An den Münchner Kammerspielen geht es in Zeit ohne Gefühle von Lena Korelik um die sogenannten Displaced Persons, Überlebende der Vernichtungslager, die zur gleichen Zeit in Camps teilweise jahrelang auf die Ausreise in die USA oder nach Israel warteten. Ein anderes Stück an den Kammerspielen erzählt von Philipp Auerbach. Als Staatskommissar für rassisch, religiös und politisch Verfolgte war er
eine der wenigen, der für diese Wiedergutmachung und Entschädigung und das Weiterleben und die Alltagssorgen zuständig war.
So die Chefdramaturgin des Hauses, Viola Hasselberg.
Der extrem laut und sichtbar war und wirksam und am Schluss war er einsam wie niemand sonst.
Nach seiner Verhaftung und einer Anklage wegen angeblicher Veruntreuung.
Sagen Sie, würden Sie einen ganzen Abend im Theater zubringen mit diesem Auerbach?
Auf der einen Seite die offizielle Wiedergutmachungs- und Erinnerungspolitik der Bundesrepublik, auf der anderen Seite unterschwelliger oder offener Antisemitismus im Alltag. Der Widerspruch wirkt bis heute. Vom Nachkriegsmünchen in das Berlin der Gegenwart. Auch Noam Brusilowski erzählt in seinem Monologstück Fake Jew, falscher Jude, von einem ziemlich unbequemen Juden oder vielmehr einem angeblichen Juden.
Ich konnte jetzt die ultimative Außenseite der Gesellschaft ein.
Moritz Kienemann in der Rolle des Fake Jew.
Mir war klar, meine Mitschüler hassten mich nicht, weil ich fett war. Oder ein Spacko, oder ein Arschloch, oder... Nee. Die hassten mich, weil ich Jude bin.
Es geht um das Verhältnis von Deutschen zum Judentum.
Regisseur und Stückeautor Noam Brusilowski.
Um einen Versöhnungswunsch, der auch ein bisschen psychotisch ist auf eine Art.
Aber vor allem geht es Brusilowski um die Frage,
wer darf was sagen und welche Identität muss man in einer Gesellschaft haben, um eine Meinung zu äußern. Und darum geht es nicht um eine große jüdische Frage, sondern eher um eine sehr aktuelle politische Frage. Wer darf was kritisieren und ab wann bedeutet es Antisemitismus?
Wer darf zum Beispiel Israel kritisieren? Nur die jüdischen Deutschen, wie zum Beispiel Noam Brusilowski? Und auf gar keinen Fall Deutsche mit Nazi-Hintergrund und erst recht nicht Deutsche mit Migrationshintergrund? Der Fake Jew wird am Ende des Stücks entlarvt, kurz nachdem er auf einer Pro-Palästina-Kundgebung eine flammende Rede gegen die israelische Regierung gehalten hat.
Das Stück geht gar nicht um Juden, also es geht um Deutschen, das ist das Thema.
Und zwar um Deutsche mit Nazi-Hintergrund, also um die Mehrheit der Deutschen, deren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern im Dritten Reich bestenfalls Mitläufer waren. Zeit ohne Gefühle, Play Auerbach an den Münchner Kammerspielen, die East Side Story am Maxim-Gorki-Theater und Fake Jew am Deutschen Theater Berlin. Sie hinterfragen das Selbstbild des geläuterten, bußfertigen Deutschlands. Einen blinden Fleck gibt es allerdings.
Die Migrationsgesellschaft hat eine andere Narration von deutscher Geschichte als die jüdische und auch natürlich als die der sogenannten deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Und wie diese unterschiedlichen Erzählungen gerade in der Gegenwart aufeinanderprallen, hier auf den Straßen, in den Schulen und viel zu wenig im öffentlichen Diskurs, das zu sehen im
Theater,
das wäre sicherlich genauso spannend wie die deutsch-jüdischen Geschichten.
Gerd Prendl über deutsch-jüdische Stoffe auf den Theaterbühnen. Und damit hätten wir dann auch schon eine Überleitung zu unserer heutigen Kulturpresseschau. Wie immer am Samstag mit dem Blick zurück auf die Woche. Stichwort Faschismus. Es liest Klaus Pokatzki.
Ja, es ist Faschismus, hieß es in der Frankfurter Rundschau. Yes, it is fascism. So überschreibt das renommierte Magazin The Atlantic den Zustand der USA nach den tödlichen Schüssen auf einen Krankenpfleger in Minneapolis, erfuhren wir von Michael Hesse. Trumps Worte und Taten erinnern an Methoden Hitlers und Stalins, stand in der Süddeutschen Zeitung. Er nutzt die ICE, eigentlich eine Grenzschutzbehörde, um seine Willkür in einem US-Bundesstaat seiner Wahl durchzusetzen, schrieb Timothy Snyder. Das bedeutet, der amerikanische Präsident macht sich seine eigene Staatsgrenze und an die kann er eben jederzeit seine Schlägertruppen schicken und schafft es somit, das ganze Land in eine Grenze zu verwandeln, wo keine Regeln gelten, meinte der renommierte Historiker. Josef Stalin tat dies in den 1930er Jahren mit Grenzzonen und Deportationen, die dem großen Terror vorausgingen. Hitler tat es 1938 ebenfalls mit staatlichen Razzien, die sich gegen Juden ohne Papiere richteten und diese zur Flucht aus dem Land zwangen. Trump folgt nach eigenen Angaben und denen seiner Kabinettsmitglieder dem gleichen Drehbuch, so Timothy Snyder, Professor an der Universität im kanadischen Toronto. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung lesen wir: Das, was immer mehr Beobachter ein faschistisches Projekt nennen, lässt sich nicht ohne massenhaften Widerstand durchsetzen. Den gibt es bereits, das zeigen die, die mutig gegen Trump auf die Straßen gehen und sich in lokalen Initiativen engagieren, die also die Grenze zwischen Demokratie und totalitärem System aufzeigen. Dass diese Grenze immer deutlicher wird, ist den Menschen in Minneapolis, in Chicago, Los Angeles und vielen anderen Orten zu verdanken. Den Widerstand, den Medien zu oft an Massenaufläufen, Oscar-Preisreden und prominenten Namen messen, gibt es in vielen effektiveren Formen, schreibt Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und sieht in diesem Widerstand Probleme für die MAGA-Ideologie Make America Great Again. Er kann so groß werden, dass MAGA politisch und kulturell in die Defensive gerät. Da können wir nur rufen, macht Europa endlich groß. Als politische Gemeinschaft ist die EU den USA demografisch wie institutionell überlegen, stand in der Wochenzeitung Die Zeit. Höhere Lebenserwartung, robustere soziale Sicherungssysteme und Gesundheitsversorgung, strengerer Datenschutz, wirksamere Regulierung von Monopolen, enge demokratische Kontrollmechanismen, zählte Eva Illus auf, französisch-israelische Soziologin und Professorin in Paris. Gemessen an Attraktivität, internationaler Legitimität, der Fähigkeit, gesellschaftlichen Wohlstand breit zu verteilen und innerem Zusammenhalt bietet die Europäische Union heute das stärkste politische Modell der Welt. Und doch tritt Europa auf, als wäre es der Juniorpartner der USA. Alle 8 Seiten ihres Feuilletons widmet die Zeit der Frage, bleibt jetzt nur der Bruch mit den USA? Wollten wir alles Interessante daraus und aus den sonstigen Kulturseiten noch zitieren, würde es mindestens die gesamte Sendung füllen, die Sie gerade hören. Und damit genug vom Präsidenten auf dem amerikanischen Zarenthron, zumindest für heute. Es gab schließlich auch anderes zum Thema Menschenrechte, das wir nicht vergessen sollen und niemals vergessen dürfen. Mancher mag sich fragen, warum wir der Befreiung von Auschwitz vor 81 Jahren noch immer gedenken müssen, hieß es in der Süddeutschen. Die Antwort ist einfach und unbequem, weil das, was damals geschah, nicht abgeschlossen ist. Es ist nicht Geschichte im musealen Sinn, es ist ein Maßstab, ein Prüfstein für unsere Gegenwart, sagte Martin Moskowitsch zum Internationalen Holocaust-Gedenktag, den die Vereinten Nationen 2005 ins Leben gerufen haben, um am 27. Januar daran zu erinnern, dass an diesem Tag im Jahre 1945 durch sowjetische Soldaten die Mordfabrik Auschwitz lahmgelegt wurde. Antisemitismus lebt vom Hass der wenigen und vom Schweigen der vielen. Wir sehen heute eine Anzahl antisemitischer An- und Übergriffe, die wir in dieser Intensität in der Bundesrepublik noch nie hatten. So Martin Moskowitsch in seiner Rede am 26. Januar beim Gedenktag des Bayerischen Landtags zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus, die die Süddeutsche wiedergab. Wir erleben eine schleichende Normalisierung des Hasses, die wir niemals akzeptieren dürfen. Und es ist das mulmige Gefühl beim Tragen der Kippa, die Angst, die Kinder in jüdische Kindergärten zu schicken, vor denen, genau wie vor den Synagogen, Polizei mit Maschinenpistolen wachen muss. Martin Moskowitsch ist ein deutscher Filmproduzent und Honorarprofessor an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Sein Vater überlebte als einziges von 7 Geschwistern den Holocaust, dem 6 Millionen Menschen zum Opfer fielen, darunter mehr als 1 Million Kinder. Sein Wunsch an uns alle? Wir müssen eine Gesellschaft sein, in der jüdisches Leben nicht nur geduldet oder nicht umgebracht wird, sondern in der es ein selbstverständlicher, stolzer und sicherer Teil unserer gemeinsamen Identität ist. Und auf diese Identität können wir dann auch wirklich stolz sein.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.